NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages mit Jürgen Hanefeld im Studio. Wir berichten unter anderem über die neuen Fischfangquoten, über Rezepte gegen den Ärztemangel, über die Armutsentwicklung in Deutschland und über den jüngsten Pleitekandidaten der EU, Zypern. Aber nicht so sehr, weil auf Zypern jede Menge russisches Geld geparkt ist, beginnen wir die Sendung in Moskau, sondern weil Präsident Putin heute eine seiner seltenen Pressekonferenzen für ausländische Journalisten gegeben hat. Es ging dabei um Syrien, um das gespannte Verhältnis zu den USA und um die Haftmilderung für den Kreml-Kritiker Chodorkowski. Stefan Lag hat zugehört.
Am Ende dauert Putins Pressekonferenz fast 4,5 Stunden. Um 7 Minuten verfehlt der russische Präsident seinen eigenen Rekord aus dem Jahr 2008. Auch wenn unterschiedlichste Themenkomplexe angesprochen werden, ein Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung. Das Gesetz, das es US-Bürgern zukünftig verbieten soll, russische Kinder zu adoptieren. Gestern gab es dafür in der Duma, dem russischen Parlament, fast 100%ige Zustimmung. Putins Unterschrift steht zwar noch aus, doch der russische Präsident verteidigt das Gesetz heute mehrfach.
Die meisten Menschen, die unsere Kinder adoptieren, verhalten sich vernünftig. Das sind anständige Menschen. Die Reaktion der Abgeordneten ist auch nicht gegen diese Leute gerichtet. Sie zielt auf die Position der amerikanischen Machthaber. Und worin besteht diese? Darin, dass Verbrechen an amerikanischen Kindern nicht entsprechend geahndet werden. Und damit nicht genug. Russische Beobachter werden bei den Prozessen noch nicht einmal zugelassen.
Beobachter halten die neue Regelung für eine Retourkutsche auf ein amerikanisches Gesetz, wonach Russen, sofern sie an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind, in den USA mit Einreiseverboten und Vermögenssperren belegt werden können. Und Putin teilt bei dieser Pressekonferenz immer wieder in Richtung Vereinigte Staaten aus. Die USA wollten der ganzen Welt ihre Regeln vorschreiben. Angesprochen auf den Fall des Anwalts Magnitsky, der in russischer Haft misshandelt worden sein soll und dort qualvoll starb, meinte Putin, der Fall sei zwar tragisch, aber auch in den USA kämen Menschen im Gefängnis ums Leben. Die Amerikaner sollten sich besser um ihre eigenen Probleme kümmern. Auch beim Thema Syrien hält er den Amerikanern und dem Westen schwerwiegende Fehler vor. Deren Militäreinsätze hätten in der Vergangenheit oft die Situation in den jeweiligen Ländern verschlimmert, beispielsweise im Irak oder in Libyen. Dort herrschten nun ethnische Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Clans. Die Situation sei in jenen Staaten wesentlich instabiler als früher. Eine militärische Intervention in Syrien brächte daher überhaupt nichts.
Wollen Sie, dass wir diese Fehler in anderen Ländern wiederholen? Unsere größte Sorge gilt nicht dem Regime von Assad. Wir verstehen, was da passiert und dass seine Familie 40 Jahre lang an der Macht ist. Man braucht dort Veränderungen. Uns besorgt aber, was danach kommt. Wir wollen nicht, dass die Opposition, wenn sie an der Macht ist, die jetzige Macht bekämpft, die dann in der Opposition ist.
In den 4,5 Stunden wird aber auch Putin selbst zum Thema, insbesondere seine große Machtfülle. Auf den Vorwurf, er habe in den vergangenen 12 Jahren ein hartes, autoritäres Regime aufgebaut, verweist Putin auf Stabilität und die gute Entwicklung Russlands. Gelassen kommentiert Putin auch die heute verkündete Strafverkürzung für Michail Chodorkowski, dem einst reichsten Mann Russlands, den viele für Putins ärgsten Kritiker und Todfeind halten, wünscht er alles Gute.
Ich bin sicher, wenn alles nach den Gesetzen in Ordnung ist, wird Michail Borisowitsch wieder frei sein. Gott gebe ihm Gesundheit.
Stefan Lag berichtete aus Moskau. Als Gerhard Schröder noch Bundeskanzler war, erklärte er seinen heutigen Geschäftspartner Putin zum lupenreinen Demokraten. Das ist er sicherlich nicht. Eher ein skrupelloser Machtmensch. Horst Kleuser kommentiert.
Man wird lange suchen müssen und vermutlich erfolglos bleiben. Kein westlicher Staatsmann gibt Pressekonferenzen, die regelmäßig länger als 4 Stunden dauern. Wladimir Putin tut es und er genießt es. Sichtlich. Der Mann, bei dem manche Beobachter gern eine Krankheit ausmachen würden, wirkt stark. Denen, die mehr als eine mittlerweile eingeräumte Rückenzerrung erkannt haben wollen, ruft er zu, darauf könnt ihr lange warten. Der russische Präsident, zurückgekehrt in den Kreml, weiß um seine Macht und er wird sie nicht loslassen. Er kann sich sogar leisten, offen mit der Versuchung zu spielen, sich wieder und wieder wählen zu lassen. Das hätte er doch bequem per einfacher Verfassungsänderung mit 300 Mann Mehrheit beschließen lassen können. Tat er nicht, also sei sein Stil nicht autoritär. These abgelehnt. Die Souveränität des alten und neuen Präsidenten bleibt nicht ohne Eindruck auf die 1200 Journalisten, die wie Fans beim Lady Gaga-Konzert um Autogramme um das Fragerecht buhlten. Mal lächelnd, mal ironisch grinsend, bisweilen die Augen zum Schlitz geschlossen, ernst und ablehnend den Frager musternd, Putin beherrscht den Saal und das Land. Die Opposition kommt nur am Rande vor. Er weiß, dass er sie kaum zu fürchten hat. Ehemaligen Politikern, die das Lager gewechselt haben, hält er nun vor, in ihrer Zeit hätten sie Chaos vor allem in den Regionen hinterlassen. Putin weiß, dass das ankommt. Sein System, das auf parlamentarischen Diskurs verzichten kann, läuft wie geschmiert. Wenn die Staatsduma ein Adoptionsverbot für US-Bürger beschließt, kann Putin trotz der Bedenken im eigenen Kabinett und Unverständnis in der Bevölkerung emotionale Zustimmung signalisieren. Aber er lässt sich ein Hintertürchen offen, ob er unterschreibt oder nicht. Vielleicht steht er dann wieder als der humane Freund russischer Waisenkinder da, hat aber trotzdem seinen Frust gegenüber Amerika gefüttert. Denn das Gesetz ist eine hastige Retourkutsche auf die sogenannte Magnitsky-Liste des US-Kongresses, die wegen des gewaltsamen Todes eines Moskauer Anwalts bestimmten Russen die Einreise in die USA verbietet. Wladimir Putin spielt geschickt auf der Klaviatur eines Staats, der Rechtsstaat sein will, es aber nicht ist. Wer mag denn an einen Zufall glauben, dass ausgerechnet während der Mammut-Pressekonferenz ein Urteil bekannt wird, mit dem die Haftstrafen des prominentesten russischen Häftlings Michail Chodorkowski um 2 Jahre verkürzt werden? Empört weist er die Vermutung zurück, er habe das beeinflusst, der Frager kenne wohl das Gerichtssystem nicht. Oder hat er vielleicht gerade deshalb gefragt? Und überhaupt versichert Putin, eine persönliche Verfolgung des einst reichsten Mannes Russland sei das ja nicht gewesen. Kein Zweifel, Putin ist auf dem Zenit seiner Macht angekommen. Dialektisch geschult spielt er mit der Kritik an sich, an seinem Politstil und seinem Land mit Beispielen der Unzulänglichkeiten in anderen Staaten. Bei den USA gelingt das am besten. Beim Volk darf er sich der Zustimmung deshalb gewiss sein, bei nicht wenigen russischen Medien auch. Doch Zenit heißt Scheitelpunkt. Meist geht es von dort in alle Richtungen nach unten.
Der Kommentar im Echo des Tages von Horst Kleuser. Auch beim nächsten Beitrag spielt Russland eine Rolle, zumindest in der Kulisse. Kaum nähert sich Griechenland seiner Rettung aus der Finanznot, erweist sich der Schützling der Griechen, die Republik Zypern, als das nächste Sorgenkind der EU. Auch weil auf der Mittelmeerinsel jede Menge russisches Geld kursiert. Der Staat selber aber ist pleite. Liegt die Rettung nun in einem Schuldenschnitt? Peter Kochanski weiß mehr.
Ein bisschen Landwirtschaft, kaum Industrie. Auf den ersten Blick hat die im östlichen Mittelmeer idyllisch gelegene Insel Zypern wirtschaftlich gesehen wenig zu bieten. Dafür lockt das seit 2004 zur Europäischen Union zählende geteilte Land mit außergewöhnlich niedrigen Unternehmenssteuern und mit einer sehr laxen Finanzverwaltung, die gerne auch mal 5 Grad sein lässt. Auf diesem Nährboden entwickelte sich eine Bankenbranche, die im Verhältnis zu den rund 1 Million Inselbewohnern völlig überdimensioniert ist. Die relative Größe des Bankenapparats und die enge regionale und wirtschaftliche Verflechtung zum Euro-Krisenstaat Griechenland ist Zypern, genauer gesagt seinen Banken in jüngster Vergangenheit, allerdings zum Verhängnis geworden. Das Land hat daher in Brüssel um Hilfsgelder in Höhe von 17 Milliarden Euro gebeten, bislang allerdings ohne Erfolg. Ginge es nach Carsten Sommerfeld, sollte Zypern nie Hilfsgelder aus Brüssel erhalten. Der Wertpapierhändler Sommerfeld hält Zypern für ein Land der Geldwäsche.
Wenn man so ein Land bei diesen, in Anführungsstrichen, Machenschaften unterstützt, bekommen wir natürlich hier riesige Probleme in Europa. Es gibt keine echte Wirtschaft, kein Geschäftsmodell und von daher diverse Probleme, hier Geld reinzustecken ohne Gegenleistung. Und diese Gegenleistung kann es eigentlich nicht geben.
Der Internationale Währungsfonds IWF ist nicht ganz so rigoros wie Carsten Sommerfeld. Der IWF würde Hilfsgelder in die zypriotische Hauptstadt Nikosia überweisen, sofern es zuvor einen Schuldenschnitt gäbe. Diese Idee stößt allerdings auf Vorbehalte, auch bei Volkswirt Rolf Schneider von Allianz Global Investors.
Hier würde Vertrauen verspielt und es würde vermutlich auch wieder die Sorge aufkommen, dass es zu weiteren Gläubigerbeteiligungen in anderen Ländern kommt. Das würde die Beruhigung in der Finanzmarktkrise sicherlich oder wahrscheinlich beenden. Der Schuldenschnitt würde meines Erachtens nichts bringen.
Wenn aber keine Hilfsgelder aus Brüssel fließen sollten, woher könnte Zypern dann Hilfe erwarten? Nach Ansicht von Rolf Schneider ganz klar aus Russland.
Russland hat ja schon einmal eine Unterstützung gegeben in diese Richtung. Hier muss man, glaube ich, zu einer politischen Lösung kommen. Denkbar wäre auch, dass sich der russische Staat an den Hilfen für Zypern mitbeteiligt.
Hilfsgelder für Zyperns Banken aus Russland, daran denkt auch Wertpapierhändler Carsten Sommerfeld.
Zypern muss schauen, wie sie aus dieser Situation herauskommen. Sie wurden in der Vergangenheit von Russland unterstützt. Vielleicht sollten sie auch dort lieber als Bittsteller auftreten als hier bei der EU. Aber ich weiß es auch noch nicht. Aber es ist sehr, sehr schwierig, Zypern hier wieder auf die Gleise zu bringen.
Der Bundesverband Deutscher Banken hält die von Zypern erbetenen Hilfsgelder für überschaubar und damit die Krise für lösbar. Notfalls auch über einen Schuldenschnitt.
Peter Kochanski aus Frankfurt. Der Bürgerkrieg in Syrien nimmt kein Ende. Auch wenn sich das Regime Assad offenbar in die Enge getrieben fühlt und einen Kompromiss mit den Aufständischen nicht mehr ausschließt, sterben weiterhin Tag für Tag Zivilisten in diesem hartnäckigen Konflikt. In Brüssel hat eine Kommission der UNO heute einen Bericht dazu vorgelegt. Sabine Henkel fasst ihn zusammen.
Der Bericht der UNO beschreibt die Beobachtungen der letzten 3 Monate. Die Aufständischen in Syrien sind in diesem Zeitraum stärker geworden und drängen darauf, die Kontrolle von ganzen Straßenzügen, Ölfördergebieten und auch Flughäfen zu übernehmen. Teilweise gelingt ihnen das sogar, auch weil sie mittlerweile über Raketen, Panzer und Flugzeuge verfügen. Die Expertengruppe der UNO hat auch beobachtet, dass sich die Regierungstruppen auf die Großstädte konzentrieren, vor allem auf Damaskus und Aleppo. In vielen Gebieten gehen sie auch gegen die Zivilbevölkerung mit Angriffen aus der Luft vor. Die UNO-Beobachter sprechen in ihrem Bericht davon, dass beide Seiten, Regierungstruppen und Aufständische, Kriegsverbrechen begehen. Die Aufständischen würden willkürlich Soldaten töten. Außerdem stellt die UNO fest, dass sich die Situation in Syrien immer mehr zu einem Konflikt zwischen Religionen entwickelt. Auf der einen Seite die Minderheit der Aleviten, der auch Präsident Assad angehört, auf der anderen Seite Sunniten. Zu ihnen gehört die Mehrheit der syrischen Bevölkerung. Aktivisten berichten, dass seit März 2011 mehr als 40.000 Menschen getötet worden seien.
Sie haben sich angestrengt, die Fischereiminister Europas, und in einer nächtlichen Marathonsitzung neue Fangquoten beschlossen. Dabei gelang offenbar so etwas wie die Quadratur des Kreises. Trotz stärkerer Schutzmaßnahmen darf von manchen Fischarten bisher mehr als bisher ins Netz gehen. Birgit Schmeitzner mit den Einzelheiten.
EU-Fischereikommissarin Maria Damanaki zeigte sich zufrieden, auch wenn sie in einigen Punkten ihre Vorschläge nicht durchbekam. Etwa bei den Fischarten, deren Bestand zurückgeht, für die es aber keine wissenschaftlich fundierten Empfehlungen für eine Fangquote gibt. Hier wollte Damanaki pauschal 20% der derzeitigen Quote streichen. Die Länder ließen sich aber nur auf 5% weniger ein. Doch auch damit, so betonte Damanaki, folge die EU dem Prinzip Vorbeugung.
For these stocks we are going to have a reduction of -5%. Because we need to go for the precautionary principle.
Bei der Pressekonferenz zur frühen Stunde wollte Damanaki aber gar nicht so sehr auf die Fangquoten für 2013 eingehen. Ihr kam es vor allem darauf an, dass sich die Länder zu einer nachhaltigen Fischerei verpflichten, die Details zur Umsetzung internationaler Standards festgezurrt haben. Stimmt das Europaparlament zu und die Zeichen dafür stehen gut, wird es von 2015 an Obergrenzen geben für die Menge Fisch, die man dauerhaft aus den Meeren ziehen darf, ohne die Fortpflanzung der Bestände zu gefährden.
We can have healthy stocks, we can have more jobs and more income for our coastal communities. It's not a dream, it can be done.
Laut Damanaki ist es möglich, die Fischbestände zu schützen und gleichzeitig Arbeit und Einkommen der Küstenbewohner zu sichern. Das sei kein Traum, es sei machbar. Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner war ebenfalls positiv gestimmt, sprach von einer guten Weichenstellung, um bis 2015 deutliche Fortschritte zu erzielen, und zwar bei der nachhaltigen Bewirtschaftung der Fischbestände in der Nordsee und im Nordostatlantik. Insgesamt haben die Minister sinkende Fischfangquoten beschlossen, vorläufig, weil es auch um viele Gewässer geht, die die EU gemeinsam mit Norwegen befischt. Und die Verhandlungen mit diesem Nicht-EU-Land werden wohl erst im Januar abgeschlossen. Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner zufolge besteht aber durchaus eine gute Chance für die deutschen Fischer, im kommenden Jahr doch mehr fischen zu dürfen. Vielleicht nicht gerade beim Kabeljau, aber
wir haben bei 3 Bereichen, Hering, Scholle und Seelachs, sogar die Möglichkeit, die Quoten zu erhöhen.
Und zwar laut Aigner am Ende um 15%. Doch auch das steht, wie gesagt, unter Vorbehalt. Die Verhandlungen mit Norwegen müssen erst noch abgeschlossen werden.
Birgit Schmeitzner aus Brüssel war das. Und dort ist heute noch etwas sozusagen nicht beschlossen worden. Die Absicht nämlich der EU-Kommission, die TÜV-Intervalle für Autos zu verkürzen, die ist jetzt vom Tisch. Kai Rienecker.
Nach den Beratungen der europäischen Verkehrsminister wird sich in Deutschland nun voraussichtlich nichts ändern am zeitlichen Abstand der TÜV-Prüfungen. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, über 6 Jahre alte Autos in Zukunft jährlich technisch kontrollieren zu lassen. Das Gleiche hätte für Fahrzeuge mit einem Tachostand von über 160.000 Kilometer gegolten. Doch die EU-Verkehrsminister erteilten der Europäischen Kommission die erwartete Abfuhr. EU-Kommissar Kallas hatte argumentiert, gerade bei alten Fahrzeugen sei technisches Versagen ein wichtiger Grund für Unfälle. Bundesverkehrsminister Ramsauer wischte die Bedenken vom Tisch. Gerade in Deutschland seien die Prüfungen des TÜV so gut, dass man sich den bisherigen 2-jährigen Rhythmus für alte Fahrzeuge leisten könne. Allerdings sollen nun auch schwere Traktoren, genauso wie Pkw, das erste Mal nach 4 Jahren zum TÜV und anschließend alle 2 Jahre. Die jetzige Einigung der Verkehrsminister ist der Ausgangspunkt für die weiteren Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament. Bis die überarbeiteten Regeln in Deutschland in Kraft treten, wird es mindestens noch 2 Jahre dauern.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info oder WDR 5. Es ist 18.46 Uhr, 14 Minuten vor 7. In Berlin haben sich Spitzenverbände des Gesundheitswesens mit den Problemen des Ärztemangels beschäftigt und Vorschläge erarbeitet. Peter Mücke berichtet.
Die Zahlen klingen erstmal vielversprechend. 3000 Hausarztsitze mehr bundesweit, 1350 für Psychotherapeuten und nochmal 780 für Fachärzte. So hat es der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken beschlossen. Doch Ausschusschef Hecken gießt gleich etwas Wasser in den Wein.
Wir haben damit natürlich noch keinen einzelnen Arzt generiert. Die Bedarfsplanung ist kein Instrument, mit dem in irgendeiner Form über Nacht ein zusätzlicher Arzt gebacken werden kann.
Die Botschaft, Politik und Selbstverwaltung können nur die Rahmenbedingungen schaffen. Ob ein Medizinstudent, Hausarzt auf dem Land wird, bleibt seine Entscheidung, auch wenn Hecken auf die Vernunft setzt.
Wenn ich im Medizinstudium bin in der Phase berufliche Orientierung und weiß, im hausärztlichen Bereich habe ich die Möglichkeit, mit absoluter Sicherheit eine Zulassung zu bekommen. Im gynäkologischen, im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, im urologischen Bereich habe ich diese Wahrscheinlichkeit nicht, werde ich mich wahrscheinlich in dubio pro Zulassungsmöglichkeit entscheiden und vielleicht in diesem Bereich orientieren.
Solche neuen Zulassungsmöglichkeiten gibt es vor allem in ländlichen Gebieten. Am stärksten profitiert Nordrhein-Westfalen mit allein 710 neuen Hausarztsitzen, gefolgt von Niedersachsen mit 481. Auch Schleswig-Holstein bekommt 108 mehr.
Unterm Strich haben wir neue Zulassungsmöglichkeiten, insbesondere im hausärztlichen Bereich in allen ländlichen Regionen. Schwerpunkt liegt auf den neuen Bundesländern und das war auch unser Ziel. Wir haben keine Zulassungsmöglichkeiten mehr in den 3 Stadtstaaten, Bremen, Hamburg, Berlin.
Dort tummeln sich die Ärzte ohnehin. Für viele Mediziner ist die Stadt trotz der großen Konkurrenz weit attraktiver als das Leben als Landarzt. Um das zu ändern, ist schon vor einigen Monaten die sogenannte Residenzpflicht gelockert worden.
Das heißt, ich muss nicht mehr dort wohnen, wo ich meine Praxis habe. Etwas, was in der Vergangenheit viele junge Mediziner, die schulpflichtige Kinder haben, die einen Lebenspartner haben, der vielleicht einer anderweitigen Tätigkeit nachgeht, von einer Niederlassung abgehalten haben.
Hinzu kommt, Ärzte in unterversorgten Gebieten können mehr verdienen. Der Honorardeckel, die sogenannte Mengenabstaffelung, gilt für sie nicht.
Peter Mücke berichtete aus Berlin. Es ist die Zeit der Armutsberichte und die fallen erstaunlich unterschiedlich aus. Die der Regierung eher rosig, die der Kirchen eher kritisch. Der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes aber nennt dramatische Zahlen, vor allem für Nordrhein-Westfalen. Carsten Schabowski.
Auch dieser Armutsbericht ist ein Armutszeugnis für das reiche Deutschland. Beispiel Dortmund. Fast jeder Vierte hier ist von Armut bedroht. Einer von ihnen ist Max. In seinem Kinderzimmer träumt der 4-Jährige zumindest vom Weihnachtsmann.
Ich wünsche mir zu Weihnachten Polizei mit Playmobil. Und dann wünsche ich mir noch zu Weihnachten ein MP3-Player.
Ob diese Wünsche in Erfüllung gehen? Max' Mama hat keine Berufsausbildung, sie ist alleinerziehend und als Putzfrau ist ihr Einkommen eher mager.
Bei mir jetzt die Situation, also meine Kinder und ich leben jetzt seit 13 Jahren, also so von Hartz IV. Mein Ziel ist es eigentlich, irgendwann mal gerne da rauszukommen, muss ich sagen, weil es ist nicht schön, so zu leben.
Einmal arm, immer arm. Das ist zumindest das Fazit des Paritätischen Gesamtverbandes. Der schlägt Alarm, besonders für NRW. Im Gegensatz vor allem zum Süden hat es hier mit dem Strukturwandel nicht richtig geklappt. Die Zahlen für NRW sind im Vergleich zum Vorjahr noch schlimmer geworden. Die Armutsgefährdungsquote stieg von 15,4 auf 16,6%, erklärt Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider.
Die Armutsgefährdungsquote stieg in den letzten 5 Jahren trotz sinkender Arbeitslosenquoten und trotz sinkender Hartz-IV-Quoten. Das ist ein unübersehbarer statistischer Fingerzeig auf Niedriglöhne und prekäre Beschäftigung, Armut trotz Arbeit.
Zum ersten Mal wurde diesmal eine eigene Ruhrgebietsquote errechnet. Die ist noch höher, 18,9%, und damit weit über dem Bundesdurchschnitt. In einigen Ruhrgebietsstädten ist die Gefahr, arm zu werden, sogar noch größer, zum Beispiel in Dortmund, Essen oder Duisburg.
Das kommt kommunal einem armutspolitischen Erdrutsch gleich, der sich da abspielt, mit allen Herausforderungen, die solch ein Erdrutsch stellt.
Der Verband fordert von der Politik Sofortmaßnahmen, also Mindestlöhne, höhere Hartz-IV-Sätze, eine Mindestrente und mehr echte, also sozialversicherungspflichtige Vollzeitjobs. Nicht alle Politiker teilen diese Idee. Für Gerda Hassefeld, CSU-Landesgruppenchefin, hat Sozialpolitik zum Beispiel Grenzen.
Nun, natürlich gibt es auch immer noch Leute, da will ich die Augen auch nicht verschließen, die es schwerer haben. Aber gerecht heißt nicht einfach umverteilen, denn wenn ich diejenigen bestrafe und nicht auf sie Rücksicht nehme, die das erwirtschaften sollen, dann mache ich insgesamt die Situation für die Menschen im Land nicht besser.
Insgesamt 12 Millionen Menschen sind laut Paritätischem Gesamtverband im Land armutsgefährdet, also ihr Einkommen ist 60% geringer als das des Durchschnitts. Zum ersten Mal steht im Ländervergleich ein westdeutsches Land am schlechtesten da. Bremen hat mit 22,3% die höchste Quote, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Nur Hessen, Bayern und Baden-Württemberg haben solche Armutsprobleme nicht.
Carsten Schabowski berichtete. Überraschend hat Telekom-Chef Obermann seinen Rücktritt erklärt, wirksam in einem Jahr. Und er hat auch gleich seinen Nachfolger benannt. Wolfgang Zimmer berichtet.
Nach 6 Jahren will er mal wieder näher ans eigentliche Geschäft. René Obermann will wieder mehr Zeit haben für Kunden, Produktentwicklung und Technik. Bei der Telekom-Tochter T-Mobile war der heute 49-Jährige noch näher dran am Geschehen. Und das will er im übernächsten Jahr wieder so haben.
Ich will noch stärker als bisher unternehmerisch geprägte Aufgaben übernehmen. Wieder mehr Zeit für das Kundengeschäft, für die Produkt- und Innovationsentwicklung, für die Technik haben, als mir das meine heutige Aufgabe erlaubt.
Der Anfang vom Ende kommt in einer bewegten Zeit für den Bonner Telefonriesen. Erst vor wenigen Wochen hatte der Vorstandschef drastische Veränderungen angekündigt. Die kriselnde amerikanische Tochterfirma soll durch eine Fusion wieder flott gemacht werden. Außerdem will die Telekom in den nächsten Jahren für mehrere Milliarden ein superschnelles Datennetz bauen. Dafür wurde bereits die Dividende der T-Aktie von 70 auf 50 Cent gekürzt. Dem scheidenden Vorstandsvorsitzenden hat die Telekom viel zu verdanken. In den 6 Jahren seiner Amtszeit hat sich viel verändert im Konzern, sagte Telekom-Sprecher Philipp Schindera.
Wir sind heute innovativer, wir sind heute kundenfreundlicher, wir sind finanziell besser aufgestellt. Und nachdem die größten Baustellen abgearbeitet sind, war René Obermann der Ansicht, jetzt ist Zeit für einen Wechsel, jetzt ist es Zeit, um die Übergabe des Staffelstabs vorzubereiten.
Und der geht an Timotheus Höttges, ein langer Weggefährte Obermanns. Höttges ist Finanzvorstand der Telekom, hat aber auch schon in anderen Abteilungen Erfahrungen gesammelt. Für Sprecher Philipp Schindera der richtige Nachfolger.
Der kennt den Konzern seit über 10 Jahren, war in verschiedenen Funktionen Vertriebschef im Mobilfunk, war fürs deutsche Festnetzgeschäft zuständig. Er genießt das uneingeschränkte Vertrauen des Aufsichtsrates. Man ist der Meinung, er ist der richtige Mann am richtigen Platz.
Der scheidende Vorstandschef René Obermann wollte über seine persönliche Zukunft noch nichts verraten. Zunächst müsse der Übergang auf der Chefetage der Telekom vernünftig abgewickelt werden. Solange werde noch nicht über das Jahr 2014 gesprochen.
Und noch eine Meldung aus der Wirtschaft, aus der Schattenwirtschaft, wenn man so will. Über Jahre hat ein Stahlkonsortium unter Führung von ThyssenKrupp die Deutsche Bahn betrogen. Das heißt, den Steuerzahler, dem die Bahn gehört. Heute hat die Bahn vor dem Frankfurter Landgericht Klage auf Schadenersatz eingereicht. Mischa Brüssel, De Laskay.
Hintergrund sind unzulässige Preisabsprachen für Schienen und Weichen im Zeitraum von 2001 bis 2011. Der Streitwert für das Verfahren am Frankfurter Landgericht wurde auf 550 Millionen Euro festgelegt. Die Bahn zeigte sich in einer schriftlichen Mitteilung zuversichtlich, den Prozess zu gewinnen, denn das Landgericht habe sich an die Feststellung des Bundeskartellamtes zu halten, in der Preisabsprachen nachgewiesen wurden. Bereits im vergangenen Jahr musste ThyssenKrupp darum ein Bußgeld von 103 Millionen Euro zahlen. Dieses wurde aber dem Fiskus und nicht der Bahn als Geschädigter bezahlt. Trotz des Verfahrens verhandelt die Bahn mit den am Kartell beteiligten Unternehmen über eine außergerichtliche Einigung. Das Verfahren am Landgericht wurde aber notwendig, um zu verhindern, dass der Anspruch der Bahn verjährt.
Die folgende Geschichte klingt wie ein finsterer Thriller, ist aber vor nunmehr 30 Jahren tatsächlich passiert. Ein deutscher Arzt steht im Verdacht, seine Pflegetochter damals missbraucht und getötet zu haben. Die deutschen Behörden finden keinen Beweis und legen den Fall zu den Akten. Der leibliche Vater der 14-Jährigen, der in Frankreich lebt, lässt den Arzt daraufhin über die Grenze verschleppen. In Frankreich wird der Stiefvater für zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Doch damit ist der sogenannte Fall Kalinka nicht abgeschlossen. Heute entschied ein Gericht bei Paris über den Berufungsantrag. Anne-Christina Heckmann berichtet.
Freudentränen nach der Urteilsverkündung bei André Bamberski. Der leibliche Vater Kalinkas ließ seinen Emotionen im Justizpalast von Créteil bei Paris freien Lauf. Das Urteil im Berufungsprozess sei ein weiterer Sieg für Kalinka, sagte der 75-Jährige.
C'est vraiment une nouvelle victoire pour Kalinka.
Der deutsche Dieter Krombach zeigte keinerlei Regung. Der bayerische Arzt hatte während des rund dreiwöchigen Prozesses immer wieder seine Unschuld beteuert. Zum Abschluss sagte der 77-Jährige, er schwöre bei Gott, dass er seine Stieftochter Kalinka nicht getötet habe. Krombachs Anwälte wollen jetzt Revision gegen das Berufungsurteil einlegen. Sie hatten auf Freispruch plädiert. Verteidiger Philippe Ohayon verweist auf die mangelnde Beweislage und kritisiert die Befangenheit der französischen Justiz.
Vous avez un dossier où il y a strictement rien.
Die Akten, die in dem Fall vorliegen, sind leer. Alle Beweise gegen Krombach sind in sich zusammengefallen. Was uns bleibt, ist ein Trümmerhaufen. Aber die Justiz will in Krombach unbedingt einen Schuldigen sehen. Denn ein Freispruch wäre hier ein juristisches Fiasko.
C'est un fiasco judiciaire.
Der Fall hatte zu diplomatischen Verstrickungen zwischen Deutschland und Frankreich geführt. Die französische Justiz hatte eigene Ermittlungen gegen Krombach aufgenommen, weil die deutschen Behörden das Verfahren gegen den bayerischen Arzt mangels Beweisen eingestellt hatten. Krombach wurde in Paris zunächst in Abwesenheit verurteilt. Erst durch seine Entführung auf französischem Boden konnte der deutsche Arzt inhaftiert werden. Kalinkas leiblicher Vater, der Franzose André Bamberski, hatte das organisiert. Er wollte Krombach hinter Gitter sehen. Für den 75-jährigen Bamberski hat sich der Kampf gelohnt. Mein Kampf ist jetzt zu Ende. Er war eigentlich schon nach dem Urteil der ersten Instanz zu Ende, seit Oktober 2011. Das war mein Erfolg. Auch wenn es jetzt noch weitergeht, ich habe keine Angst mehr und war jetzt schon ruhiger. Es war jetzt schon weniger als beim ersten Prozess. Kalinkas Vater hatte darauf gehofft, dass Krombach wegen Mordes angeklagt wird. Dem kam die Staatsanwaltschaft nicht nach. Dennoch sah es das Gericht als erwiesen an, dass der deutsche Arzt seiner Stieftochter 1982 ein Schlafmittel und eine Injektion verabreicht hat, um sie zu beruhigen und sie dann zu missbrauchen. Die damals 14-jährige Kalinka sei schließlich erstickt. Auch 30 Jahre später sind in dem spektakulären Justizfall immer noch viele Fragen offen. Sie werden wohl nie abschließend geklärt werden können.
15 Jahre Haft für den Täter, das ist das Urteil und das ist heute in Paris bestätigt worden, Anne-Christine Heckmann berichtete. In Nyon wurden heute die kommenden Europapokalspiele ausgelost, Dominik Lauck berichtet.
Von den drei deutschen Champions-League-Teilnehmern hat Meister Dortmund die undankbarste Aufgabe bekommen. Der BVB trifft auf Schachtja Donetsk. Ein unbequemer Gegner hat sich der ukrainische Serienmeister doch in der Gruppenphase gegen Titelverteidiger Chelsea durchgesetzt. Schalke 04 trifft im Achtelfinale auf den türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul mit dem gebürtigen Gelsenkirchener Hamid Altintop. Den namhaftesten Gegner bekam Bayern München zugelost. Gegen den FC Arsenal aus London gibt es ein Wiedersehen mit den deutschen Nationalspielern Lukas Podolski und Per Mertesacker. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ist zuversichtlich.
Ich hoffe, dass wir das ganz speziell in London ähnlich gut machen wie Schalke 04. Die haben ja 2-0 dort gewonnen. Ich glaube, alle drei deutschen Mannschaften können grundsätzlich mit dem Los, dass man ihnen da heute zugeteilt hat, zufrieden sein. Alle drei haben damit auch die Chance, eine Runde weiterzukommen.
In der Europa League gibt es zwei sehr attraktive Paarungen. Borussia Mönchengladbach gegen Lazio Rom mit Miroslav Klose und Bayer Leverkusen gegen Benfica Lissabon. Hannover 96 spielt in der Zwischenrunde gegen das russische Team Anschi Machatschkala mit Startrainer Hiddink. Der VfB Stuttgart trifft auf Genk aus Belgien.
Das Echo des Tages können Sie auch im Internet nachhören. Sie finden es unter ndr-info und unter wdr5.de. Einen guten Abend wünscht Jürgen Hannefeld.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.